ARD. MDR Klassik, die Bach-Kantate mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Wir setzen unsere Serie mit weltlichen Kantaten von Johann Sebastian Bach aus der Leipziger Zeit heute fort mit dem Dramma per Musica, vereinigte Zwietracht der wechselnden Saiten. Schon in der letzten Folge unseres Podcasts, da hatten wir mit dem zufriedengestellten Aeolus eine Glückwunschkantate von Bach für einen Universitätslehrer vorgestellt. Heute gibt es sozusagen die Fortsetzung, denn auch diese Kantate, Vereinigte Zwietracht der wechselnden Saiten, die ist im akademischen Milieu anzusiedeln. Michael, wer war denn diesmal der Glückliche, der diese Musik gewidmet bekam?
Ja, lieber Werner, ein Hoffnungsträger schlechthin. Gottlieb Korte, der hielt im Dezember 1726, gerade mal 28 Jahre alt, gebürtig übrigens aus Beeskow, seine Antrittsvorlesung als neuer Juraprofessor. Mhm. Und Hoffnungsträger einfach deshalb, die Uni Leipzig war zwar berühmt für ihre Juristenfakultät, sie war aber auch berühmt dafür, dass die berühmten Juristen, die dort schon jahrzehntelang im Amt waren, selten Bock auf Lehre hatten.
Kommt mir irgendwie bekannt vor,
aber naja, gut. So, also die galten echt als notorisch faul, und Korte, die hohen Hoffnungen, die man in ihn gesetzt hat, die haben sich dann erfüllt. Also er war ganz beliebt, hat sich rührend um die Studenten gekümmert, ist aber leider, das muss man auch sagen, 5 Jahre später schon gestorben, 1731. Aber er hielt eben seine Antrittsvorlesung im Dezember 1726. Im Zusammenhang mit dieser Antrittsvorlesung haben die Studenten Geld gesammelt, damit diese Kantate musiziert werden konnte. Was aber überliefert ist zu dieser Antrittsvorlesung ist, er hätte irgendwie vor lauter Stress das Manuskript zu seiner Antrittsvorlesung zu Hause liegen lassen und musste dann seine Antrittsvorlesung, ich glaube sogar in Latein, deswegen aus dem Gedächtnis halten. Und das wäre trotzdem ganz eindrucksvoll gewesen. Du weißt mal nicht, ob der natürlich so clever war, dass er gesagt hat, ich mime jetzt mal den zerstreuten Professor, hab in Wahrheit eigentlich eh im Kopf, aber tu jetzt mal so, ach, ich habe mein Manuskript vergessen. Wir wissen es nicht. Fakt ist, die Festmusik hat sich erhalten und die macht ihm sehr Ehre, würde ich mal sagen.
Und die ist kaum auswendig zu musizieren, weil es doch sehr, sehr viele Noten hat. Das Stück ist ganz ähnlich wie die Kantate, die wir vor einer Woche besprochen haben. Hier ist der Dichter nicht bekannt, aber es gibt auch wieder 4 handelnde Personen.
Genau.
Diesmal aber keine Götter. Was denn diesmal?
Na, es sind Allegorien und ja. Ich würde mal sagen, Allegorien, die alle für, sagen wir mal, gute Eigenschaften stehen. Also der Fleiß kommt zu Wort, die Dankbarkeit kommt zu Wort, die Ehre kommt zu Wort und das Glück kommt zu Wort. Und die diskutieren in dieser Kantate erstmal mächtig miteinander, warum sie so wichtig sind. Und am Ende ist das Fazit, dass all diese Eigenschaften auf das Perfekteste ausgeprägt sind bei unserem lieben Herrn Korten, so wird er dann genannt. Und das wird eben im Rezitativ vor dem Schlusschor nochmal so richtig dann hervorgekehrt von allen 4 Protagonisten, und dann lautet es im Schlusschor, so wie es natürlich lauten muss, sie singen gemeinsam, Korte lebe, Korte blühe, und dann sagt die Ehre, den mein Lorbeer unterstützt, und das Glück sagt, der mir selbst im Schoße sitzt, und der Fleiß sagt, der durch mich stets höher steigt, und die Dankbarkeit sagt, der die Herzen zu sich neigt, und dann sagen sie zu allerletzt gemeinsam, muss in ungezählten Jahren stets geehrt in Segen stehen, und zwar wohl der Neider Scharen, aber nicht der Feinde sehen. Und das sind natürlich gute Wünsche. Leider wissen wir heute, dass das Ganze eben nur 5 Jahre gehalten hat, eben der Korte schon 1731 gestorben ist. Aber sagen wir mal so, der Antritt hätte kaum besser begleitet werden können.
Wir schauen mal auf den Eingangschor. Also nochmal der Text, Vereinigte Zwietracht der wechselnden Saiten. Und die Saiten, bitteschön, mit AI geschrieben, nicht, dass hier irgendwas verwechselt wird. Und dann geht's noch weiter, der rollenden Pauken durchdringender Knall. Wenn ein Komponist so einen Text geliefert bekommt, da reibt er sich die Hände. Und was macht Bach? Der erinnert sich irgendwie an eine alte Komposition an der Stelle.
Ja, also zuerst stellt er fest, ich muss dringend die Stadtpfeifer anrufen. Ja,
weil, also, anrufen, ja.
oder also verpflichten. Ja. Reine Streicherkantate geht ja gar nicht, sondern wirklich volles Orchester, also 3 Trompeten, Pauken, 2 Flöten, 3 Oboen, Chor. Hm. Und tatsächlich Bach, entweder weil es schnell gehen sollte, vielleicht hat er sich gesagt, mehr netto vom Brutto, oder aber gesagt, Mensch, ich habe doch hier was Passgenaues im Portfolio. Er greift zielgerichtet zu seinem ersten brandenburgischen Konzert, nimmt sich dort den 3. Satz, transponiert den von F-Dur nach D-Dur, weil ihn jetzt nämlich nicht mehr die Hörner, sondern die Trompeten spielen sollten, und komponiert einen Text hinein. Und so war schon einmal dieser Eingangschor, den du ja schon so schön textlich vorgelesen hast, auf wunderbare Art und Weise in Musik gesetzt, weil eben jetzt hier wirklich paukendurchdringender Knall zu hören war und überhaupt das Ganze ziemlich laut und ziemlich packend startet.
Ja, mit diesem Chor dürfte sich Korte schon mal sehr geehrt gefühlt haben, wenn man also so begrüßt wird. Das ist ja großartig, aber es geht ja erst gerade mal los. Es kommen 3 Arien vor, darunter ein Duett, damit auch wirklich alle 4 dieser beteiligten Personen zu Wort kommen. Und es beginnt mit einer Tenorarie, das ist der Fleiß.
Ja, und der hat folgenden Text zu singen. Zieht euren Fuß nur nicht zurücke, ihr, die ihr meinen Weg erwählt. Das Glücke merket eure Schritte, die Ehre zählt die sauren Tritte, damit das nach vollbrachter Straße euch wert in gleichem Übermaße der Lohn von ihnen zugezählt. Ich weiß es nicht, ob es jetzt die sauren Tritte sind oder der Fuß, der sich eben im Text immer mal zurückzieht, dass das der Grund gewesen ist, dass Bach hier wirklich mit komplizierten Rhythmen arbeitet. Das ganz synkopisch angelegt. Es wirkt manchmal wirklich wie so ein mühsames Voranschreiten. Und das ist natürlich ganz offensichtlich wieder Klangrede, die Bach hier auf eine sehr, ich würde auch sagen, also musikalisch gelehrte Art, fleißige Art, dem Fleiß in den Mund legt.
Zieht euren Fuß nur nicht zurück, ihr, die ihr meinen Weg erfällt. Zieht euren Fuß nur nicht zurück, ihr, die ihr meinen Weg erfällt.
Ja, hier singt also der Fleiß und als nächstes größeres Musikstück steht dann ganz in der Mitte dieser Kantate ein Duett zwischen Sopran und Bass, die hier die Ehre und das Glück darstellen. Und da hat sich Bach wieder was Besonderes ausgedacht, was ein Ritornell dann noch anbetrifft. Aber erzähl ja, erst mal über die Arie.
Also die Arie, die ein Duett ist, ich meine, die ist jetzt gar nicht so spektakulär. Sie ist nur vom Generalbass begleitet. Die beiden debattieren natürlich wieder über ihre Tugenden, die sie ja selbst darstellen. Aber dann ist tatsächlich das Ritornell, was hinten dran geschoben wird, die große Überraschung. Denn hier greift Bach erneut zielgerichtet zu seinem ersten ersten brandenburgischen Konzert, und zwar diesen auch im brandenburgischen Konzert total überraschenden Triosatz, wo da die Hörner völlig entfesselnd da Girlanden spielen. Der wird jetzt auch auf die Trompeten übertragen und der macht dann plötzlich aus einer nur erstmal vom Generalbass begleitenden Arie einen richtigen, fast schon ein bisschen nach steigenden Promillezahlen klingenden Kehr aus.
Da hören wir uns nochmal Schluss dieses Duetts an,
ja,
und
den
dann
Übergang.
Den Übergang ins Ritornell.
Ja.
Ja, da waren doch überraschenderweise plötzlich die Trompeten wieder vor Ort in diesem Trio, ursprünglich aus dem ersten brandenburgischen Konzert. Bleibt noch eine letzte Arie in dieser Kantate, die dem Alt zugeordnet ist, und der Alt stellt hier die Dankbarkeit dar. Was gibt's denn für Instrumente für die Dankbarkeit?
Also ich würde auch hier erstmal den Text lesen.
Ja, bitte gerne.
Ätze dieses Angedenken in den härtsten Marmor ein. Also in den Marmor soll das eingeprägt werden, dieses Angedenken. Doch die Zeit verdirbt den Stein. Lasst viel mehr aus euren Taten, eures Lehrers Tun erraten. Kann man aus den Früchten lesen, wie die Wurzel sei gewesen, muss sie unvergänglich sein. Also auch ein toller Text. Und wenn wir jetzt die Arie hören, dann stellt man fest, dass die Streicher die ganze Zeit richtig konsequent einen ganz charakteristischen Rhythmus wiederholen, repetieren. Klingt ein bisschen wie so eine Art Galopprhythmus. Mhm. Während tatsächlich der Alt und die Flöten viel blumiger und melodiöser agieren. Und aus meiner Sicht ist tatsächlich das, was die Streicher da machen, eben dieses permanente Einätzen, dieses Einprägen des Angedenken in den Marmor mit einem ganz konstanten Rhythmus. Sehr spezielle Musik, aber ich finde es sehr sinnfällig, wenn man auf den Text des Artheils schaut.
Ja, das war die Altarie. Hier hat also die Dankbarkeit gesungen. Ja, und dann gibt's auch hier einen Rausschmeißer am Schluss, einen Chor, in dem wirklich alle nochmal mitwirken. Und das ist ja wieder so ein Geburtstagsständchen.
Ja, sehr tanzartig, auch immer dann die Wiederholung, reinweg instrumental. Also da merkt man schon, es ist wie so eine Art eben partiell textierter Tanz. Wissen wir jetzt nicht, ob diese Musik eine Vorgeschichte hatte oder nicht. Sehr blockhaft. Und ich hatte es, glaube ich, in der letzten Woche schon gesagt, als wir die Aeolus-Kantate durchgesprochen hatten, Freiluftmusik in diesen engen Straßen und Gassen, dass man sich da vergegenwärtigen muss, dass das Ganze bei Freiluft natürlich irgendwie trockener klingt als jetzt in der Kirche oder in einem großen Saal, aber dass es dort diese Echo-Effekte gibt, einfach durch die Häuserfronten. Und das ist, glaube ich, durch diese hier auch viel offenbar sehr bewusst hineinkomponierten Pausen offenbar mit herausgefordert. Würde ich auch gerne mal im Freien hören, also ein üppischer, wunderbarer, ehrenvoller Abschluss dieser prunkvollen Huldigungsmusik.
Thank you.
So endet sie, diese Huldigungsmusik an den Herrn Professor Korte, der gerade seine Antrittsvorlesung auswendig auf Latein gehalten hat. Ob er das absichtlich gemacht hat oder unabsichtlich, das werden wir nicht mehr klären. Aber jedenfalls muss es ein toller Typ gewesen sein. Also das ist ja völlig klar. Ich würde gerne noch mal ein bisschen zusammenfassend eine Schlussfrage stellen. Auch durchaus mit dem Wissen des letzten Podcastes, also dieser Aeolus-Kantate. Das sind also jetzt zwei Kantaten, die Bach für das akademische Umfeld in Leipzig komponiert hat. Dürfen wir davon ausgehen, dass es da vielleicht noch mehr gab?
Ja, also das sind tatsächlich die zwei überlieferten, aber ich gehe davon aus, die Dunkelziffer ist tatsächlich deutlich höher. Was man zumindest sagen kann, es gibt übrigens nicht erst zur Bachzeit, das geht wirklich schon los im 17. Jahrhundert, regelrecht endlos überlieferte Textdrucke zu solchen Huldigungsmusiken auf Namenstage, auf Geburtstage von Universitätsprofessoren. Da haben sich immer die Studenten genötigt gefühlt, aus welchen Gründen auch immer. Wir machen da jetzt mal was, vielleicht wollte sich der eine oder andere auch in Stellung bringen, empfehlen und so weiter. Dann auch wirklich in der Regel aufgeführt als Abendmusik, als Nachtmusik, mit Fackeln vor dem Haus, wie so eine Art Überraschung. Ich denke, dass es bei Bach tatsächlich noch mehrere Gelegenheiten gegeben hat, wo er solche Stücke komponiert hat. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Bach gewissermaßen die teuerste Lösung war für die Studenten. Also ich glaube, dass tatsächlich immer nur dann, wenn einer ganz beliebt war oder viele Studenten willens waren, da etwas dazu zu geben, war man sich in der Lage, Bach zu leisten. Zu Bachzeit hat sicherlich ganz häufig auch Johann Gottlieb Görner, der Universitätsmusikdirektor, zugleich erst Thomas-Organist, später Nikolai-Organist, solche Aufgaben übernommen. Da sind auch viele, viele Textbücher erhalten. Und ich glaube, dass ganz, ganz viel tatsächlich so nächtlich, abends musiziert wurde vor Häusern, auch oft vor Universitätsangehörige, da das aber eben oft wirklich so One-Shot-Events sind, ist da einfach ganz wenig überliefert. Also insofern würde ich sagen, bei Bach hat es bestimmt noch mehr derlei Kantaten gegeben, aber er wird nicht alles gemacht haben, was hier in Leipzig überhaupt anfiel an Ehrenmusiken für die Professoren, weil er schlichtweg die teuerste Lösung war.
Klassik.